Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern. In diesem Sinne kann und darf KI den Menschen nicht ersetzen.
Das sagte Alena Böcks, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, heute Vormittag. Die Stellungnahme des Rats zum Thema Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz, umfasst knapp 300 Seiten. Wir sprechen darüber mit Julian Niederrümelin. Als Hans Neuenfels die abgeschlagenen Köpfe von Buddha, dem Propheten Mohammed und Jesus auf die Opernbühne hiefte, gab es einen Riesenskandal. Das war 2006. Die Neuinszenierung an der Lindenoper in Berlin von David McVicar bleibt in dieser Hinsicht brav. Und wir berichten über Künstlerpostkarten, die zwischen Franz Marc und Paul Klee hin und her gingen. Kommunikation und Kunst auf einer Postkarte. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Künstliche Intelligenz komponiert eine Beethoven-Symphonie zu Ende, rechnet sphärische Gebilde von einiger Schönheit aus, die bereits als Kunst gelten, und kann Steuererklärungen in Gedichtform präsentieren. So weit, so spektakulär. Künstliche Intelligenz gibt es aber längst im Maschinenbau, in der Medizin, in Lernsoftware, in der Verwaltung. Heute hat der Ethikrat in der Bundespressekonferenz dazu eine Stellungnahme vorgestellt, die festhält, der Mensch steht über allem. Noch, wie man vielleicht hinzufügen darf. Einer der ExpertInnen ist Julian Niederrümelin, Philosoph, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates und stellvertretender Sprecher der AG Mensch und Maschine in diesem Rat. Ich habe ihn gefragt, was sind denn die größten Herausforderungen in gesellschaftspolitischer und kultureller Hinsicht, die der Ethikrat gesehen und formuliert hat?
Also die These lautet nicht, der Mensch steht über allem, sondern die These lautet, dass es eine Mystifikation ist, wenn man meint, dass Softwaresysteme personale Eigenschaften hätten, dass sie uns beraten, dass sie Empathie haben, dass sie tiefere Einsichten haben. Streng genommen haben sie weder praktische Vernunft noch Intelligenz noch Handlungsfähigkeit. Das haben wir sehr gründlich im ersten Teil dieser Stellungnahme diskutiert. Das ist die Grundlage von allem anderen. Was die Bereiche angeht, wir haben Bildung, das ist ein wichtiger Bereich, digitale Bildung. Was ist das überhaupt? Was sind die Ziele? Wie setzen wir diese Tools, die digitalen Tools ein, sodass die Schülerinnen und Schüler an ihrer Persönlichkeit wachsen und die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, das Unterrichtsgeschehen möglichst auf die Schüler zu orientieren und die Schülerinnen, also nicht so sehr die künstliche Intelligenz tritt an die Stelle des Lehrerinnen-Schülerinnen-Verhältnisses, sondern im Gegenteil, es stärkt diese personale Relation.
Dazu fällt mir ein, dass wir in der vergangenen Woche viel über ChatGPT-4 gehört haben. Und zu prognostizieren wäre doch eher so eine Art Einbruch von Bewertungssystemen, wenn Studierende oder Schüler jetzt schon Aufsätze oder Zusammenfassungen einreichen, die zu großen Teilen der Chatbot geschrieben hat.
Ja, ich würde sagen, umgedreht wird ein Schuh draus. Also was ist eigentlich Bildungsziel? Das Bildungsziel ist nicht so sehr Wissen, was da ist, nochmal zu reproduzieren, sondern das eigentliche Bildungsziel ist, Urteilskraft zu schärfen, kritische Distanz, Quellenkritik, Diskussion, diskursiv. Das heißt, in der Tat, ich glaube, das entwickelt sich ja weiter. Jetzt haben wir schon ChatGPT-4 und das wird noch perfekter werden. Und umso ununterscheidbarer diese Texte sind von Texten, die Personen geschrieben haben, umso wertloser wird dann auch diese Form der Reproduktion.
Das also Thema Autorschaft ist riesig, ne? Im Grunde. Das Urheberrecht ist überall auf der Welt ja ein sehr hohes Gut.
Das stimmt. Also ich habe in einem Artikel mal gesagt, im Grunde ist ChatGPT nichts anderes als eine gigantische Plagiatsmaschine ohne jede Quellenangabe. Mhm. Bislang. Das wird sich möglicherweise in Zukunft verändern. Das relativiert auch ein bisschen die Überschätzung dieses Systems. Also das ist nicht originell, da kommt nichts Neues, sondern es wird aus den vorhandenen Texten und Daten wird extrahiert nach einem bestimmten statistischen Verfahren. Und entsprechend umfassend sind die Stellungnahmen, aber das ist nicht Einsicht und das ist nichts Originelles, sondern das ist eben das Herausziehen aus vorhandenen Texten und durchaus in einer sprachlich überzeugenden Form.
Also ich weiß nicht, ob wir schon tatsächlich einschätzen können, was KI künftig für den Menschen leisten kann. Deshalb vielleicht schichten wir einmal ab und fragen, was sollte sie nicht tun, nicht können, nicht dürfen?
Also wenn, das wird ja so kolportiert, Harari und die Public Relations Abteilungen der Big Tech Firmen weltweit, ja, in Zukunft haben wir es da mit Personen zu tun. Homo Deus, der Mensch schafft sich Personen. Naja, wenn das so ist, sage ich mal ganz entspannt, dann stoppen wir jetzt jede weitere technologische Entwicklung in diesem Bereich. Denn wenn das Personen sind, dann dürfen wir sie nicht zerstückeln, wir dürfen sie nicht quälen, wir dürfen sie nicht töten. Also Vorsicht mit solchen kühnen Botschaften. Nichts spricht im Übrigen dafür. Wir haben die Vermutung, dass Katzen auch Schmerzen empfinden, weil das die vernünftigste Erklärung für das Verhalten von Katzen ist. Was ist die vernünftigste Erklärung für das Verhalten von KI? Dass wir sie so designt haben.
Genau, und genauso wie der Algorithmus, der im Zweifel entscheidet, dass sie keinen Kredit bekommen, weil sie zufällig im falschen Stadtviertel wohnen, von uns gefüttert wird, muss die Kontrolle dann sehr wahrscheinlich schon bei den Daten ansetzen, mit denen KI gefüttert und angelernt wird, oder?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Wir haben gewissermaßen das Phänomen, dass diskriminierende Praktiken sich dann reproduzieren und möglicherweise sogar verstärken durch den Einsatz von KI. Also Predictive Policing ist so ein großes Thema in den USA, also die Vorhersage der Rückfallwahrscheinlichkeit von Tätern aufgrund von bestimmten Merkmalen, die man eingibt. Und wenn man dann genau hinschaut, dann sieht man, das korreliert mit Wohnorten, das korreliert auch in den USA mit Hautfarbe und anderem. Das ist hochproblematisch und deswegen darf man nicht hoffen, dass allein KI zu Objektivität und Präzision führt, sondern es kann genau das Gegenteil bedeuten. Es kann auch mehr Diskriminierung nach sich ziehen.
Herr Niederrömelin, Sie haben vorher gesagt, Sie sind da total entspannt, aber ist es nicht so, dass wir jetzt schon hinten dran sind mit Datenschutzregelungen diesbezüglich und mögliche Gefahren von KI in jedem Fall sozusagen immer nachträglich einhegen müssen?
Also ich bin entspannt, was diese Personalisierung und Mystifikation angeht. Das ist ein großer Show-Effekt. Ich bin überhaupt nicht entspannt im Umgang mit Daten. Der Verlust von informationeller Selbstbestimmung gegenüber dem Big Tech aus dem Silicon Valley ist besorgniserregend. Was die alles über uns wissen und was sie damit tun, bislang hauptsächlich Marketing, ist hochproblematisch. Und es ist bislang auch in Europa trotz Datenschutzgrundverordnung nicht gelungen, das grundlegend zu verändern.
Der Philosoph Julian Niederrömelin, stellvertretender Sprecher der AG Mensch und Maschine im Deutschen Ethikrat, über dessen Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz. Das New Yorker Autorinnenkollektiv Ta'Nia ist eine Entdeckung des Berliner Stückemarkts, der bis 2022 im Rahmen des Theatertreffens stattfand. Thalia Paulette Oliveras und Nia Farrell fordern die Grenzen des Theaters bewusst heraus und versuchen dabei, sogenannte Befreiungsräume für Schwarze zu schaffen. Das passt gut für das Theater in Dortmund, dessen Intendantin Julia Wissert sich als schwarz definiert und das Thema zu einem Schwerpunkt ihres Programms gemacht hat. Im neuen Stück will Ta'Nia die Wut über das Leben als schwarze Menschen in einer anti-schwarzen Gesellschaft überwinden. Das klingt wie derzeit häufig in der Kunst, als ob es auch hier um Versöhnung oder Heilung ginge, um ein anderes, neues Wir vielleicht. Das Stück Ewigkeit, Ende und alles, was niemals begann, wurde am Wochenende in Dortmund uraufgeführt und Dorothea Markus berichtet.
Wie eine Leiche ist die Strohpuppe auf der Studiobühne des Dortmunder Theaters aufgebahrt, unter einem Himmel aus roten Stoffbahnen, der aussieht wie ein Pilz, als sei der maximal ausgestellte Tote schon tief unter der Erde. Ein schönes Zwischenreich zwischen Leben und Tod hat Bühnenbildnerin Lan An Pham hier erschaffen. Lautatmend tastet sich die Schauspielerin Dena Abay als Wesen Xo erst einmal durch den Raum, kreist um die Puppe, streichelt, beweint sie, bis sie sie in einen Sarg hieft und darin Bühnenfeuer anzündet. Schauspieler Simon Olubowale als Kofi, ihr Bruder, betritt die Szene. Gemeinsam holen sie nun verkohlte Knochen aus der Kiste, legen sie in Reih und Glied auf das Podest wie im Ethnologischen Museum.
Es stellt eine große Verantwortung dar, Ahnen zu sein, sich mit den Lebenden durch Visionen und Träume zu verbinden. Dem ahnenden Kompass folgend, wendet ihr euer Gesicht der aufgehenden Sonne zu.
Gleichzeitig sprechen die beiden Nachkommen Gedenkworte an Gestorbene, an die Großmutter und ihr Lieblingsgericht, an den Freund, der mit 36 vielleicht ermordet wurde. Sie drehen sich, tanzen, taumeln über die Bühne, rasen aus dem Raum, vollführen Grabrituale. Aber doch bleiben sie scheinbar unbefriedigend. Wohin gehen schwarze Menschen, wenn sie sterben? Fragen die zwei immer wieder, suchen einen Weg, den Tod zu fassen. Das wirkt immer wieder seltsam salbungsvoll, etwas verquast religiös. Und dann öffnet sich der Sockel in der Mitte, orangenes Licht flimmert heraus und es zeigt sich die dritte Schauspielerin Ruby Comey als Trägerin einer neuen Weisheit in glitzerndem Oberteil und aufgetürmten Haaren.
Geliebte Mitmenschen, wir sind heute hier versammelt, um gemeinsam das Leben durchzustehen. Anstrengende Sache, lebendig zu sein. Ist manchmal ein Zustand permanenter Trauer. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, es gibt da noch einen anderen Weg.
Wie dieser Weg vielleicht aussehen kann, das erfahren die Zuschauer in der Pause. Eben nicht wie im Theater, in den zuweilen etwas zusammenhanglosen poetischen Worten auf der Bühne, sondern eher wie in einem Yoga-Retreat mit Atmen, Augen schließen, selber spüren. Nach einem hypnotischen Kurzfilm mit viel Natur, Slow Motion, weiße Tücher werden in Bäume gehängt, dürfen wir wieder in den Theatersaal. Und da stehen die Zeichen jetzt auf Gemeinschaft. Der hohe Theaterton ist verschwunden. Auf einmal hat sich die Kunstaktion in ein niederschwelliges Selbsterfahrungsseminar verwandelt. Die drei leiten die Zuschauer an. Wir atmen gemeinsam, sind im Hier und Jetzt, wiegen uns zur Musik, sollen uns anschauen, finden uns zusammen zum Wir und zur großen menschlichen Versöhnung.
Ich bin gesprungen, habe mich in den leeren Raum gestürzt und jemand oder eine große Gruppe von jemands hat mich gehalten.
Ein ungewöhnlicher Abend, ein Versuch, Theater anders zu denken als Ritual zum Mitmachen. Und so esoterisch und sogar unfreiwillig komisch das auch manchmal anmuten mag, so abstrakt und diffus die Texte des New Yorker Autorinnen-Duos Tia Nia, die auch selbst Regie führen, zuweilen auch wirken. Am Ende steht ein geradezu glückseliges Lächeln auf den Gesichtern der Zuschauer. Es ist ein Experiment, das Dekolonisierung mal anders dekliniert als in Vokabeln von Spaltung, Vorwurf und Feindschaft, das unverblümte Pathos nicht scheut, stellenweise wirkt wie ein spirituelles Seminar. Und das trotzdem oder vielleicht gerade deshalb erstaunlich gelungen ist.
Dorothea Markus über Theater als Selbsterfahrung in Dortmund. Sie erinnern sich vielleicht an den Aufruhr. Religionsfeindlich sei diese Idomeneo-Inszenierung von Hans Neuenfels an der Lindenoper. Eine Beleidigung des Propheten. Das Aufklärerische darin sei nur eine Pose. Der Regisseur hatte 2006 beim Schlussbild der Mozart-Oper die abgeschlagenen Köpfe von Jesus, Buddha und dem Propheten Mohammed gezeigt. Die Vorstellungen wurden wegen befürchteter islamistischer Drohungen abgesetzt, was dann eine heftige Debatte über Kunstfreiheit auslöste. Dabei liegt das Radikale dieser Oper auch in der Musik, im kreativen Schwung etwa mit dem Mozart die alte Seria-Form sprengt. Und der Sturm, den Mozart hier vor Kreta heraufbeschwört, tobt zuverlässig auch in allen Figuren. Jetzt also eine Neuinszenierung durch den Schotten David McVicar. Barbara Wiegand war in der Lindenoper dabei.
Idomeneo. Die Tragödie um den kretischen König, der seinen Sohn dem Neptun opfern soll dafür, dass dieser ihm nach der Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg auf sturmumtoster See sein Leben ließ. Mozart fuhr einiges auf für sein ambitioniertes Drama, an musikalischer Farbe und Finesse, an Klang und Stimmgewalt. Doch diese auffüllende Geschichte von Göttern und Menschen, von Liebe, Rachsucht, Macht und Ohnmacht, die das Potenzial, wenn nicht für einen Skandal, so doch mindestens für einigen Tiefgang hat, sie tangiert einen in dieser Neuinszenierung einer Staatsoper zumindest anfangs kaum. Was vor allem an der so trost- wie einfallslosen Regie von David McVicar liegt. Auf einer meist leeren Bühne unter einer wie ein Damoklesschwert darüber hängenden riesigen Totenkopfmaske, vielleicht ja Gott, lässt er sein Ensemble ziemlich allein. Da stehen sie dann, Idomeneo, der Sohn Idamante, die trojanische Prinzessin Ilia, die auf beide eifersüchtige Elektra, oft nebeneinander und singen aneinander vorbei. Quasi en passant von verlorener, verratener Liebe, von tödlichen Abgründen, von Zweifel an Gott und Gewissen. Dazu gibt es eine Choreografie der Ballettszenen, deren Floskelhaftigkeit oft schlicht albern wirkt. Kostüme irgendwo im Nirgendwo-Design zwischen shakespeareschen Dramen und Geisha-Optik machen es auch nicht konkreter. Doch immer wieder schafft es die Musik, der La Banalität vergessen zu machen. Immer eindringlicher erheben etwa die Sängerinnen und Sänger des Staatsopernchors ihre Stimmen. Eindringlich auch Olga Peretjatko als Elektra, wie sie rasende Eifersucht in ihre nach oben schneidende Stimme legt, um dann lieblich zu umgarnen, fast bedrohlich sanft. Im Orchestergraben dirigiert Sir Simon Rattle die Staatskapelle mit viel Energie und breiten, manchmal zu breiten Bögen, um dann gemeinsam mit den Musikern mehr und mehr von Mozarts Vielfarbigkeit herauszuholen. Und wenn am Ende der Morgen graut, im von der Totenmaske befreiten Bühnenhimmel, wenn die Menschen und Götter die Liebe und den Frieden, der eingekehrt ist, besingen, dann ist die Belanglosigkeit der Regie fast ganz in der Musik untergegangen. Dass dann als düsterer Spin im Happy Ending der Idomeneo nicht nur seine Macht, sondern auch sein Leben lassen muss. Was soll's?
Barbara Wiegand zur Neuinszenierung des Idomeneo an der Staatsoper unter den Linden. Schreiben Sie noch Postkarten? Ich sehr gerne, vor allem aus dem Urlaub. Nie sonst kann man bildlich derart im Kitsch schwelgen mit goldroten Sonnenuntergängen oder grandioser Naturkulisse. Die Ansichtskarte hat nämlich die Vogelperspektive eingenommen, als Drohnen noch lang nicht erfunden waren. Postkarten mit ikonischer Architektur oder Weltkulturerbe ins Büro geschickt haben sicher auch eine Wirkung. Womit wir bei der Kunst wären. Gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Künstler sich Postkarten geschickt, die sie selbst illustriert haben. Die Postkarte wurde als künstlerisches Medium verstanden. Das zeigt jetzt eine Ausstellung im Franz-Marc-Museum in Kochel am Beispiel ihres Hausmalers Franz Marc und dessen Freundschaft mit Paul Klee. Julian Ignatowitsch war für uns dort.
So eine Postkarte kann schon ein kleines Kunstwerk sein. Das zeigen die bunten Illustrationen von Franz Marc sehr gut. Zum Beispiel zwei Katzen, die innig aneinander gekuschelt vor einem tiefblauen, sternenübersäten Nachthimmel schlafen. Auf der Rückseite der Postkarte vom 6. März 1913 schreibt Marc an Paul Klees Frau Lilly:
Liebe gnädige Frau, gute Besserung und herzliche Grüße von uns beiden. Ihr ergebenster F. Marc.
Also ich habe gelernt, dass die Postkarte damals genauso funktionierte wie heute unsere SMS und WhatsApp. Das war nämlich ein Medium, mit dem die Leute kurze Nachrichten, Verabredungen, Grüße verschicken konnten. Und das sind wirklich 2-3 Sätze. Und das heißt, wenn man da morgens eine Karte geschrieben hat, konnte man unter Umständen nachmittags schon die Antwort bekommen.
Erklärt Museumsdirektorin Katrin Klingsoer-Leroy. Die Postboten verkehrten damals mehrmals täglich zwischen den Städten. Nur selten allerdings, darf man annehmen, hielten sie so schön gezeichnete Karten in der Hand wie die von Franz Marc. Ja, man fragt sich sogar, ob sie die ein oder andere nicht auch gerne mit nach Hause genommen hätten. Da sind neben den Katzen auf anderen Postkarten Steinböcke, Füchse, Löwen und natürlich Marcs heißgeliebte Pferde, auch in Blau, wie auf dem sagenumwobenen Gemälde »Der Turm der blauen Pferde«, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute verschollen ist. Die Postkarten haben durchaus Aussagekraft für Marcs malerisches Werk, meint Klingsoer-Leroy.
Also er hat vor allem aus den Skizzenbüchern geschöpft, Zeichnungen, die er in seinen Skizzenbüchern schon gemacht hatte, nochmal farbig wiederholt auf den Karten, oder er hat auf den Karten sehr experimentell gearbeitet. Zum Beispiel gibt es zwei Karten mit so einem Silbergrund, wo dann dieses Verhältnis von positiv und negativ getauscht wird. Es wirkt wie eine Grisaille-Malerei, wenn man das näher anguckt, der kleine Steinbock oder die Antilope, die da drauf sind. Und er hat auch auf den Karten oft Dinge ausprobiert, hat man das Gefühl. Und es scheint so zu sein, dass er Karten so ein bisschen auch auf Vorrat produziert hat.
Karten, die er an Freunde schickte, wie eben Paul und Lilly Klee. Darunter sind Verabredungen zum Frühstück, zum Tee, zum Musizieren oder auch einfach mal ein kurzer Gruß. Meist ist es so, die Frauen schreiben, die Männer illustrieren. Paul Klee allerdings ganz anders als Franz Marc. Seine Illustrationen sind schnell hingezeichnete, dünn gestrichelte Skizzen, oft humorvoll im Stil von spontanen Karikaturen. Sie sind auch nie direkt auf die Karten gemalt, sondern ausgeschnitten und geklebt.
Die Schönheit liegt natürlich auf Marcs Seite. Das sind ja Karten, wo man das Gefühl hat, er hat große Mühe darauf gewendet, harmonische und abgeschlossene, perfekt wirkende Kompositionen zu gestalten. Und bei Paul Klee scheint es eher so, dass der da an seinem Tisch saß und dann kam Lilly Klee rein und hat gesagt, du, ich schreibe jetzt gerade hier eine Karte an Maria Marc, hast du nicht irgendwas, du musst da noch was drauf machen? Und dann hat er irgendeinen Schnipsel genommen, den er draufgeklebt. So sieht es jedenfalls aus.
Mit den Karten kommt das Gefühl, man würde auch die Persönlichkeiten der Künstler ein wenig besser kennenlernen. In jedem Fall schimmert bei Klee immer wieder Ironie durch und bei Marc sein Hang zur Idealisierung und Romantisierung. Die Ausstellung lässt die beiden Künstler als Menschen nahbar werden und zeigt, dass auch Postkarten große Kunst sein können.
Die Ausstellung in Kochel am See zur Korrespondenz zwischen Franz Marc und Paul Klee, Julian Ignatowitsch berichtete. Eines der renommiertesten Literaturfestivals ist ab Ende März führungslos. Dazu mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die gut gemeinten Worte am Ende seiner Mail klingen etwas mager. Er wünsche dem Team des Internationalen Literaturfestivals Berlin, Zitat, eine produktive Vorbereitung und Erfolg bei der Umsetzung der 23. Ausgabe des Festivals, Zitat Ende. So verabschiedet sich Ulrich Schreiber als Direktor des Festivals, das er 2001 ins Leben gerufen hatte und das er aus eigenen Stücken nun zum 31. März verlässt. Er vergisst dabei nicht, darauf hinzuweisen, dass das ILB, das die Abkürzung zu einem der renommiertesten Literaturfestivals weltweit geworden sei und er zahlreiche hochrangige Autoren nach Berlin geholt habe. Schreibers Rücktritt gingen Vorwürfe des Machtmissbrauchs voraus. Er soll für ein toxisches Arbeitsklima verantwortlich sein. Sein Führungsstil sei von Aggressivität, Respektlosigkeit, Misstrauen und Unprofessionalität geprägt, beschwerten sich Mitarbeitende. Zum Teil hat er das letztes Jahr im Deutschlandfunk Kultur auch eingeräumt.
Es mag mal hier und da Wutausbrüche oder das mag den einen oder anderen geben, aber das ist mitnichten an der Tagesordnung. Es kommt vielleicht ein paar Mal im Jahr vor in Konflikten, das ist richtig. Also ich würde das nicht als Wutausbrüche bezeichnen. Es gab im letzten Jahr zwei Situationen. Da habe ich mit Kündigung in der Tat gedroht, in diesem Jahr nicht. Und normalerweise ist das überhaupt nicht Tagesordnung ist und auch nicht in so einer Monatsordnung oder so oder Halbjahrsordnung.
So Ulrich Schreiber letztes Jahr im Deutschlandfunk Kultur. Die nächste Ausgabe des Internationalen Literaturfestivals Berlin findet im September statt. Nicht führungslos, aber fleischlos. Im nächsten Asterix-Band wird Obelix damit konfrontiert, dass seine Umwelt sich zunehmend Gedanken um Tierwohl und einen nachhaltigen Lebensstil macht. Der Fischhändler im Dorf empfiehlt jetzt 5 Beeren und Gemüsesorten am Tag. Automatix rät zu Sport und andere Dorfbewohner geben Obelix Diät-Tipps, wenn der sagt:
Ich hätte gern noch ein Wildschwein.
Hinter all dem steckt die Bewegung Die Weiße Iris, von der sich sogar Cäsar neue Energie für seine Truppen verspricht. Geschrieben hat die Geschichte des 40. Asterix-Bandes, der im Oktober erscheint, Fabrice Caro, Künstlername Fab Caro. Er ist nach den Erfindern Goscinny und Uderzo und zuletzt Jean-Yves Ferry, der 4. Autor des Comics Die Weiße Iris. So der Titel des 40. Asterix-Bandes erscheint voraussichtlich am 26. Oktober. Und zum Schluss noch dies. Filmemacher Volker Schlöndorff wird bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2023 den Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film erhalten. Und der ungarische Autor, Historiker und Übersetzer György Dalosch wird am 28. März mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird von der Akademie der Künste verliehen.
Danke, Anja Reinhardt. Alles von uns kriegen Sie auch in der DLF-Audiothek. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend und darin unter anderem die Bankenrettung in der Schweiz und die Reaktion der Märkte oder das Treffen von Putin und Xi Jinping in Moskau. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Guten Abend.